Moin, Lena.
Moin, Marie. Lennart Karl 60 Millionen und du so mit 17?
Ich so mit 17 gar nichts. So, aber ich glaube, Basler gefällt das nicht. Ne? Hast du mitbekommen, wie Mario Basler gegen Lennart Karl schießt die ganze Zeit ohne Grund?
Das unfassbar.
Das ist so schmerzhaft.
Er hat richtig Agenda.
Wirklich, ich dachte auch, was hat der Junge getan? So war der mal bei dem zu Hause.
Hat ihm sein Pausenbrot geklaut.
Ja, ich dachte auch, war der mal bei ihm zu Hause und hat sich daneben benommen oder was ist passiert? Also kein Plan. Vielleicht Basler auch ein bisschen eifersüchtig.
Meinst du, das ist so eine These, die habe ich schon häufiger jetzt gehört, dass es so ein bisschen irgendwie so stänkernder alter Typ ist, der nicht so ganz damit klarkommt, dass neuere Talente schon in einem Alter irgendwie durchbrechen und hochkommen, in dem er noch nicht so weit war?
Ja, irgendwie, ich kann mir auch vorstellen, dass man zu Unrecht schnell so abgestempelt wird, wenn man ab einem bestimmten Alter junge Leute kritisiert, auch wenn man vielleicht Punkte hat, die stimmen.
Ja, aber ich möchte an dieser Stelle den Take machen, dass Mario Basler nie in diese Kategorie fällt, bei allem, was er so von sich gibt.
Eben, ich finde halt, seine Anmerkungen haben gar keine Hand und Fuß und deswegen ist die Kritik berechtigt. So, und es wirkt halt extrem so, als ob er entweder nicht mit dem Erfolg, wie du meintest, klarkommt oder mit der Stellung, die er für die Bayern haben könnte, nicht klarkommt. Weil das ist ja auch total merkwürdig, was er da in
die tangiert ihn ja persönlich. Also ich checke nicht, wie einem das so wehtun kann.
Keine Ahnung, vielleicht ist es auch ein kalkuliertes Relevantbleiben mit halt provokativen
Takes. Also die
Hammermäßig,
einfach kontroverse Takes, damit die Leute über dich reden.
Weiß ich nicht, könnte ich mir vorstellen, bin ich zu wenig drin in dem Game, dass sich jemand für meine Meinung interessiert, weißt du? Ich habe das Gefühl, wir können hier fast alles sagen.
Bis auf diese kleinen Lennart-Karl-Rants, die er ab und zu raus hat, wenig von Mario Basler gehört in letzter Zeit. Außer, das hast du mir sogar geschickt, dass er leider nicht fit wird für die WM 26. Der Joke hat mich gekriegt, habe ich kurz gelacht.
Ja, das war so ein Post von Tagesscheiß, falls ihr die Seite kennt, die machen so mit dem Logo bisschen Faxen von der Tagesschau und veröffentlichen immer eigentlich relativ lustige Schlagzeilen, die halt fake sind. Nur, die machen das Layout immer so krass wie die Tagesschau, dass ich immer zweimal hingucken muss. Ich dachte ganz kurz, für so 0,1 Sekunde, scheiße, wie wollen wir das machen ohne ihn?
Ich glaube, das kriegen wir hin. Nochmal zurück zum Marktwert von Lennart Karl. Wir sprechen über 60 Millionen. Ich habe passend dazu eine Tabelle mitgebracht über Marktwertrekorde beim HSV. Und da wurde ja ein neuer aufgestellt. Der ist dir sicherlich bekannt aus dieser Woche, dass Luka Vucevic bei 40 Millionen Euro Marktwert liegt. Das ist ein Rekord. Und damit hat er Platz 2 fast verdoppelt. Weißt du, wer auf Platz 2 mit dem höchsten Marktwert steht?
Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich es weiß. Das müsste eigentlich, ich muss jetzt den Namen richtig sagen, das müsste Van der Vaart und nicht Van der Verrat sein. aber er
beides
dürfte
hätte
das ziemlich
lassen.
Sicher. Ja, mit irgendwie um die 20 Millionen oder so. Ne,
24,5 sind es gewesen in der Saison 12-13. Das ist Rang 2 auf Platz 3, jemand, der auch aktuell beim HSV rumläuft.
Jetzt gerade? Boah.
22 Millionen, knapp hinter Van der Vaart.
22? Boah, ich muss mich richtig outen, ey. Bis auf die richtig krassen bin ich voll raus. Ist es Vieira?
Yes.
Ja.
Bingo.
Okay,
auch
er muss ja eigentlich,
Marktwert.
Natürlich. Kann ja niemand von den eigenen sein.
Ich glaube, die restlichen in der Tabelle müssen wir nicht noch durchgehen. Dass Sonder auftaucht, ist klar. Ebenfalls in der Saison 12-13, genau wie Van der Vaart. Dass ein Vincent Kompany da auftaucht, ist klar. Das war 2006, 2007. Und dann gibt es auch ein, zwei Namen, da müssen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Vor allem, weil der eine halt einfach wirklich nicht mehr genannt gehört im öffentlichen Dasein. Deswegen hat der Bayern ihn, FC Bayern ja auch seine Fans gehört und ihn nicht praktizieren lassen am Campus.
Absolut, aber ich muss sagen, die Tabelle ergibt für mich so Halbsinn. Ich finde es cool, dass man es ein bisschen darstellt und es ist ja auch richtig, dass Vucevic da Rekorde bricht, aber eigentlich braucht das doch also irgendwie eine Form von Inflationsbereinigung oder so, um das in Kontext zu setzen.
Zumindest im Kontext des modernen Fußballs, weil dieser Marktwert von Vieira über 22 Millionen Euro, den jetzt gerade zu erreichen, ist so viel einfacher und immer noch nicht leicht, möchte ich damit sagen. Wir reden immer noch von Profifußballern, die echt einen langen Weg gehen, um da anzukommen. Aber es ist so viel leichter als das, was Van der Vaart 12-13 erreicht hat mit seinen 24,5 Millionen, als die ganze Fußballblase einfach noch nicht so finanziell aufgebläht war, wie sie es heute ist. Weil diese Marktwerte ja auch daraus entstehen, dass man glaubt, dass es Clubs gibt, die bereit wären, das zu zahlen. England.
Ja, ja, absolut. Und damals war halt die 24 Millionen von Van der Vaart, das sind halt easy heutzutage über 100 Millionen oder so, wenn du so einen Kontext setzen würdest, von Marktwert. Deswegen finde ich, dass ohne so einen Kontext tut das den Spielern von damals manchmal ein bisschen Unrecht, finde ich.
Ja,
einfach.
Stimmt. Vor allem in der so generellen Betrachtung. Wenn man ein bisschen deeper drinsteckt, dann vergleicht man das ja automatisch und setzt es in Kontext. Aber wenn man das einfach nur so schwarz auf weiß sieht und sich so denkt, so, oh, dann tut es denen schon Unrecht, stimmt.
Safe, auf jeden Fall. So, aber wie ihr merkt, wir reden hier über Marktwerte plötzlich von HSV-ern. So, es ist nicht wirklich mega viel passiert. Ich habe das Gefühl, alle sind schon so ein bisschen in Feiertagsstimmung und freuen sich über die Auszeit.
Entweder das oder sie machen blau. Also zum Beispiel, und damit kommen wir zu Werder direkt in diesem Podcast, weil nicht mehr viel passiert ist. Boniface hat Knie, Bittencourt ist krank, Koulibaly hat sich clevererweise rot sperren lassen. Die haben alle schon Feiertagsstimmung, gehe ich mal davon aus. Mit ein bisschen mehr Schwärzen oder weniger. Agu und Weiser ja wie bekanntlich schon Langzeit verletzt, also auch raus. Das heißt, die sind auch schon in besinnlicher Stimmung, gehe ich mal davon aus, rund um die Familie. Aber der Rest, der muss noch mal ran in Augsburg und das haben wir uns gerade gegeben. Ihr seid quasi mit uns kurz nach Abpfiff der beiden Spiele vom HSV und von Werder. Wir haben uns direkt hier zusammengefunden, um das zu besprechen, weil auch wir danach ein bisschen Feiertagsstimmung einläuten wollen und ein bisschen Pause machen, richtig?
Eben, und deswegen bekommt ihr hier die quasi Live-Reaction und wir haben gar nichts vom jeweils anderen Spiel mitbekommen und auch von
allen
anderen.
Ich habe die Tore gesehen.
Ja, das gab es bei euch ja nicht. Also da konnte ich nicht viel nachgucken in den paar Minuten zwischen Abpfiff und Aufnahme. Nur,
das ist eine praktische Überleitung eigentlich schon, weil die Stürmersituation wirklich so maximal belastend ist bei Werder. Also jetzt musste schon Gin mal vorne rein und hat eine Doppelspitze zusammen mit Schmied gebildet in der Partie, weil wir einfach keine Situation kreieren können, in der da irgendwie ein Neuner platziert wird, weil einfach keiner da ist, der irgendwie aussichtsreich ist, was Tore angeht.
Boah, das ist so belastend. Das ist fast schlimmer als bei uns. Ich dachte, wir reisen mit Lazarett an. Wir sind nicht angereist, aber fair. Nur bei euch nochmal andere Liga.
Andere Liga, ja. Es gab lange Phasen, da war es eine andere Liga. Aktuell sind wir in derselben unterwegs. Das heißt, wir sind auf Augsburg getroffen und ihr auf Frankfurt. Bei uns gab es ein paar Umstellungen, bei Augsburg ebenso. Die haben ähnliche Probleme wie wir. Das war mir vor der Partie gar nicht so viel bewusst. Aber auch aus Gründen, weil wer beschäftigt sich mit dem FC Augsburg? Vor allem seit Sandro Wagner weg ist, habe ich gar keinen Grund mehr, da irgendwas drüber zu lesen. Also habe ich gar nicht mitbekommen, dass die echt ähnliche Baustellen haben. Und auch mit ein paar Ausfällen klarkommen mussten, ob Verletzung oder Sperre, auch defensiv, dass die auch ein Offensivproblem so ein bisschen haben. Ich meine, die sind aufgelaufen mit Marius Wolf vorne drin. Das sagt eigentlich alles.
Das ist belastend, das tun zu müssen. Ich meine, die Tabelle hätte es ein bisschen verraten können, aber da dümpeln sie halt auch seit gefühlt 10 Jahren rum, die Augsburger in dem Bereich. Deswegen, so ganz gut geht's denen ja nie.
Ja, über die Offensiven haben wir jetzt schon gesprochen. Kurz zur Defensive. Da hat Augsburg ähnliche Probleme wie Werder, auch mit Ausfällen zu kämpfen. Musste ein bisschen umstellen. Werder ebenso. Die Umstellung bei Werder hat aber zu etwas geführt, was sich ja viele und auch ich schon länger wieder gewünscht haben, dass Friedl einfach endlich wieder innen ran darf. Und das durfte er in dieser Partie. Es gibt so eine Dreier- bzw. Fünferkette. Also in Ballbesitz hast du Friedl in der Mitte, Pieper auf links, Stark auf rechts. Und wenn du halt gegnerischen Ballbesitz irgendwie bearbeiten muss, dann rücken Schmidt links und rechts Sugawara halt mit rein, dann hast du halt eine Fünferkette. Und so sind sie es im Spiel eigentlich auch ganz gut angegangen. Und ich hatte das Gefühl, nicht nur bei Werder, auch bei Augsburg eben, aufgrund der genannten Problematik in der Defensive, dass beide sich auch sehr darauf fokussiert haben, erstmal stabil zu stehen. Also es war ein sehr defensiv orientiertes Spiel auf beiden Seiten und auch sehr chancenarm, wie das 0-0 wahrscheinlich vermuten lässt.
Gab es so ein richtiges Abtasten, also dass man am Anfang das Gefühl hatte, niemand traut sich jetzt wirklich risikoreich reinzugehen?
Nicht trauen würde ich gar nicht unbedingt sagen. Ich hatte das Gefühl, dass die Anfangsphase schon umkämpft war, aber relativ ausgeglichen einfach. Also es war schon so ein Mittelfeldding. Und im Verlauf der ersten Hälfte, würde ich sogar sagen, reißt Werder das Spiel phasenweise immer wieder an sich, hat auch längere Ballbesitzphasen. Augsburg aber halt genauso. Also dieser schnelle Ballwechsel am Anfang, das war halt dieses erste Gucken, was geht. Und dann hatten beide einfach längere Ballbesitzphasen im Spiel. Und dann gleicht es sich auch irgendwie so ein bisschen aus. Also die erste Hälfte fand ich noch deutlich ausgeglichener als die zweite. In der zweiten kommen aber dann noch ein paar Chancen dazu. Und vor allem Augsburgs XG hat sich da nochmal erhöht. Also schwierig, das so in eins zu fassen. Ich würde es aber auch nicht in zwei komplett unterschiedliche Halbzeiten unterteilen, weißt du? Also es ist so phasenweise.
Glaubst du, Augsburgs Erstarken in Halbzeit 2 hängt damit zusammen, dass Wolf direkt raus musste in der 46. Ich sehe das gerade in der Zusammenfassung und irgendwie bringt mich das zum Lachen.
Ja, maybe. Also er hat auf jeden Fall nicht viel kreieren können vorne. Wir können ja noch mal ein bisschen genauer auf die Halbzeit mit Wolf schauen. Ich bin in dieses Spiel und dachte so, ja, ich check, dass wir einen defensiven Fokus legen. Schließlich haben wir in den letzten 2 Spielen 7 Gegentore kassiert, zu denen ihr ja auch beigetragen habt. Ja, und dass man dann ein bisschen anders rangeht, kann ich verstehen. Aber dass du offensiv einfach gar nichts geschissen bekommst, beziehungsweise du findest ja in der gegnerischen Hälfte statt und schaffst es sogar. Es waren, glaube ich, 8 Eckbälle oder so in der ersten Halbzeit. Boah. Und du schaffst es aber aus 8 Eckbällen einfach nichts zu kreieren. Der XG auf beiden Seiten war so unangenehm niedrig in dieser ersten Hälfte. Da hilft halt auch so ein aussichtsreicher Freistoß, wie ich glaube in der 41. war es von Schmied nicht, weil Kevin Schlotterbeck sich in der Mauer halt einfach gut dazwischen stellt und er den halt in die Mauer pfeffert. Übrigens, der Kommentator hat Schlotterbeck die ganze Zeit Kevin genannt, einfach konsequent die ganze Partie durch. Ich hätte mich so geärgert im Nachhinein, dass mich jemand einfach so komplett falsch nennt.
Ja, kann ich verstehen. Aber meinst du so mäßig im Laufe der ersten Halbzeit hat sich schon angekündigt, boah, wenn sich hier nicht gravierend etwas ändert, ne, dann geht das 0-0 aus, hier passiert gar nichts?
Schon ein bisschen. Also ich dachte zwischenzeitlich so, als neutraler Zuschauer hätte ich abgeschaltet. Ganz ehrlich. Es war schon belastend anzugucken. Und du merkst halt einfach, dass so beide Teams nicht so richtig einen Plan haben. Bei Werder hatte ich viel das Gefühl, dass auch Automatismen einfach fehlen. Du merkst, dass die Abstimmung nicht richtig da ist. Also jeder Angriff musste so gemeinsam konstruiert werden. Da waren nicht so Automatismen drin, weißt du?
Ja, dass das alles so wenig einstudiert und geübt wirkt, sondern so ein bisschen improvisiert manchmal.
Weil es das ja auch basically ist. Also auch mit der Aufstellung. Schmidt und Puertas sind ja in die Startelf gerückt. Es war einfach ein bisschen schwierig auch, vor allem, ich glaube, Lien hatte einfach auch eine sehr undankbare Aufgabe, der so ein bisschen versuchen musste, diese Defensivreihe, die teilweise Dreier-, teilweise Fünferkette, mit dem Offensiven, also Stay und Puertas und vorne Schmid und Jinma, da so eine Verbindung zu setzen alleine. Das war, glaube ich, nicht so einfach, sah auf jeden Fall nicht so aus. Aber das hat einfach dazu geführt, dass halt einfach wenig passiert ist, genauso wie durch Augsburg. Am Ende hatte Augsburg, würde ich sagen, schon noch die besseren Möglichkeiten, aber halt auch keine richtig guten in Halbzeit 1. Und so ist es eigentlich die einzige Szene, die ich hier noch berichten kann vor der Pause, die mit Janulis. Der hatte schon so eine kleine Verletzungspause in Halbzeit 1 und war da ein bisschen angefressen über die Gegnereinwirkung. Und wird dann kurz vor der Pause von Sugawara Richtung Eckfahne der Ball abgenommen. Und er pusht dann den Gästeblock. Also Sugawara nimmt die so mit und ist so, ja, wichtig und so. Und Janulis schubst aber dann noch einmal, weil er das irgendwie nicht schlucken konnte, dass ihm da der Ball abgenommen wurde. Was weiß ich, welches männliche Ego da gekränkt war. Aber Schmid fand das gar nicht gut, ist dann dahin und wollte Janulis konfrontieren wegen des Schubsers gegen Sugawara. Und Janulis macht einfach das Respektloseste, was ich seit langem gesehen habe. Er guckt so auf Schmid runter, weil Romano Schmid ist ja wirklich von der Körpergröße her nicht der Größte, und streichelt ihm über den Kopf und lacht ihn aus.
Alter, das ist disrespectful.
Das ist heftig. Also Wels kam dann dazwischen und dann wurde das alles abgekocht. Und ich glaube, Schmid konnte auch halbwegs drüber lachen. Oder lächeln maximal. Aber mich hätte das so sauer gemacht, ne? Ich glaube, ich wäre damit rot runtergegangen an Schmiedstelle, wenn jemand mich so behandelt.
Wir haben aber auch ein bisschen Komplex wegen unserer Größe. Also das kann man vielleicht droppen, haben wir bestimmt schon gesagt. So, wir sind nicht die Größten. Gerade so im öffentlichen Kontext nervt das extrem. Also im Stadion, ich checke, und so, ich bin sauer.
Ja, aber für mich selber ist meine Körpergröße im Alltag nicht relevant, weil ich bin ja schon fast immer so groß, weißt du? Also für mich ist es ja normal. Und ich finde es einfach unfassbar unangenehm und respektlos, wenn Leute das überhaupt thematisieren oder das irgendwie relevant für sie ist. Das zeigt einfach nur, wie wenig reflektiert die sind über einfach Gesellschaft und was deren Ego scheinbar braucht, wenn für die relevant ist, wie groß andere Leute sind. Und aus einer anderen Perspektive gesprochen, ich habe eine Freundin, die ist ziemlich groß, so. Und für sie ist es in der Perspektive auch oft einfach unangenehm, weil Leute Dinge thematisieren oder das irgendwie relevant finden. Und Leute nehmen dich ja auch anders wahr, wenn du groß oder klein bist in deren Augen, wenn die selber irgendwie normal groß sind, in Anführungsstrichen. Also es ist einfach so richtige Low-Mentality, wenn das überhaupt Thema für dich ist oder relevant, wie groß jemand ist.
Absolut, wir sind halt wieder wie bei der Nasendiskussion vor zwei Folgen eigentlich. Stimmt, bei Äußerlichkeiten. Ja, das sind halt Äußerlichkeiten, woran man nichts ändern kann. Das ist nicht mal eben mit, boah, die Frise ist echt scheiße oder hätte man sich mal nicht die Haare gefärbt oder so.
Was,
das
beim Werder-Friseur, Duxch-Frisur?
Das sind halt alles so Choices. Ja, das sind halt alles so Choices und ich finde, da darf man dann auch mal einen Spruch machen, wenn die Haare irgendwie kacke aussehen gerade, so okay, fair. So, oder über den Mode Geschmack von jemandem, aber so körperliche Dinge, an denen man nichts ändern kann, so auf die Schnelle, es gehört sich halt nicht. Das hat mich auch bei Süle damals so aufgeregt. Ich war so traurig, als er so gefettshamed wurde, ne? Wirklich.
Ja, oh mein Gott.
Ja, lass die
das
Leute
das sagt einfach
Ruhe.
So viel mehr über die Leute aus, die das sagen oder machen, statt über die geredet wird. Und deswegen finde ich, sagt das sehr viel über Janulis aus, dass er da so von oben herab, also als hätte er ein Hündchen gestreichelt, so sah er aus.
Ey, weißt du, an was mich so deine Rekonstruktion der Situation gerade erinnert hat, wo du so über Janulis und Schmied geredet hast, wer was gesagt hat, wer auf wen zugerannt ist. So, als ob man, manchmal, wenn wir dann darüber reden, klingt das, als ob so Kindergärtner über so ihre Kindergartenkinder sprechen. Mit so, ja, und dann hat, keine Ahnung, die Lia hat da dem Titus dann, die hat den geschubst, so, und dann kam der und der zu Hilfe und bla bla bla. Und ein bisschen, glaube ich, für Außenstehende, die mit Fußball so nichts anfangen können, ist das vielleicht lustig, dass wir uns über Grown-Ass-Men unterhalten, die so etwas
es
machen.
Stimmt. Ja, also in anderen Kontexten könnten das auch so Erzählungen von einer Freundin von mir sein, die an der Grundschule arbeitet.
Ja, exakt, genauso klingt
auf dem Pausenhof.
Das manchmal. Ja. Und der eine war schon größer als der andere und dann hat er da so eine Geste gemacht.
Oh Gott. Gut, wir gehen in die Halbzeitpause und zwar mit einem Unentschieden. Genauso wie die vier restlichen Konferenzpartien, bei euch ja übrigens auch. Es war schon bodenlos langweilig, glaube ich, als Konferenzzuschauer.
Ja, ich hätte unser Spiel und das in Wolfsburg, wegen der Tore halt, hatte, glaube ich, noch am meisten Unterhaltungswert. Aber der Rest, also bei Stuttgart-Hoffenheim, da war ja auch überhaupt nichts los.
Köln und Union auch tote Hose. Na gut, in Halbzeit 2 sieht es anders aus, zumindest für Köln und Union. Da gibt es eine rote Karte und einen Treffer. Bei Werder und Augsburg bleiben wir torlos, Spoiler. Aber es ist schon ein bisschen kämpferischer in Halbzeit 2. Besagter Janulis übrigens darf duschen gehen. Der geht in der 56. angeschlagen vom Platz, war dann wohl doch nicht mehr so fit. Hat jetzt auch irgendwie niemand vermisst. Welz bleibt eigentlich bei seiner Linie und lässt doch in der zweiten Hälfte einfach super viel, also fast alles eigentlich laufen. Er hat nur Gelb für Meckern gegeben in Halbzeit 1 für die geschilderte Situation mit Schmied und Janulis, die ich gerade schon erklärt hatte. Es gibt ein paar mehr Chancen in Halbzeit 2, unter anderem für Augsburg in der 60. nach einem Konter. Massengo scheitert da an so einer ganz kleinen Abstandssituation zwischen Ball und Pfosten und setzt den kurz vorbei. Welz ändert dann auch irgendwann seine Linie, erkennt auch, dass Augsburg ein bisschen ruppiger einsteigt in Halbzeit 2 und gibt zum Beispiel Gelb für Banks. Der hat in der ersten Halbzeit schon richtig Glück gehabt. Da war der für mich schon gelbverdächtig bei einer Situation gegen Lien. Und in der, ich glaube, es ist die 10. Ecke für Werder. Und wir sprechen immer noch darüber, dass nichts passiert ist nach Eckbällen. Aber die 10. war eine, bei der es so aussah, als wenn es endlich geschafft ist. Als wenn Werder endlich einen Treffer nach Eckball erzielt. Denn Pieper köpft den sehr, sehr gut, aber leider knapp drüber. Das war die beste Chance für Werder bisher in dieser Partie.
Das wäre so mit meiner Nachfrage gewesen, haben die Ecken nicht gezündet, weil es keinen richtigen Abnehmer gab? Oder
weil jede Variante scheiße war.
Ja, okay.
Kollektiv reingeschissen, sage ich dazu. Aber für ein bisschen bessere Laune mache ich einen kurzen Exkurs, denn in dieser Situation kurz nach der Ecke wird die Werderbank eingeblendet und ich dachte noch so, wie geil ist es eigentlich, dass Christian fucking Groß da einfach als Assistenz von Horst Steffen auf der Bank sitzt. Hab mich kurz gefreut.
An irgendwas muss man sich festhalten bei so einem Spiel.
Immer wieder schön. Vielleicht war es ja auch Christian Groß, der den Wechsel gecallt hat, denn in der 68. kommt Gröll für Jinma, in der 75. Čović für Puertas. Du merkst, wir haben ein paar Minuten übersprungen in diesem Bereich. Es ist wie immer nicht viel passiert. Außer in der 76. kurz nach der Einwechslung von Čović, da scheitert Rex Bajaj am Pfosten, weil der Ball aber auch noch ein bisschen abgefälscht wird von Friedel, wie ich finde. Da muss ich dem Kommentatoren nach Interpretation der Fernsehbilder widersprechen. Ich würde schon sagen, dass Friedel da noch mitgewirkt hat, dass das kein Gegentreffer geworden ist. Ich sehe aber einfach in dieser Partie nicht, und wir sind jetzt so Richtung 80., wie Werder da ein Tor erzielen soll. Also ich sehe niemanden auf diesem Rasen rumrennen, wo ich dachte, der macht heute ein. Und das selbst nach der Kopfballchance von Pieper. Liegt auch daran, dass Augsburg zum Beispiel Stay sehr gut aus dem Spiel nimmt in vielen Situationen. Das, finde ich, gehört auch zur Wahrheit dazu. Also auch wenn wir von Werder Unvermögen bis zum weiß ich nicht wo sprechen können in dieser Partie offensiv, gehört halt auch dazu, dass Augsburg das gut verteidigt. Und dann kann ja der Matchplan eigentlich nur sein, wir halten das 0-0 so lange wie es geht, right?
Eben, und das hat mit Ach und Krach und
Ach und Krach
und VAR hat das dann geklappt.
Absolut, denn Werder lässt dann einmal defensiv nach und Augsburg ist sofort da. Der Treffer wird aber abgepfiffen, weil Masengo Stay noch auf den Schuh tritt vorher. Und Claude Maurice war es, der den Treffer erzielt hat. Der VAR bestätigt, dass Wels das abgepfiffen hat. Das heißt, das Ding zählt nicht. Und ich dachte noch, wie viel Schwein kann man haben? Wirklich. Unfassbar. In der 83. Minute soll dann unsere letzte Rettung scheinbar Keke Top sein, denn er und Malatini kommen ins Spiel, Schmidt und Stark gehen runter. Ich habe keine Ahnung, die wievielte Ecke es dann ist in der 88. Ich habe irgendwann aufgehört zu zählen. Aber aus unserer Ecke entsteht ein unfassbar vielversprechender Konter für Augsburg. Und das sagt eigentlich alles über die Situation in dieser Partie. Das heißt, du kannst nur noch versuchen, das irgendwie wegzuverteidigen. Ich habe es wirklich nicht mehr ausgehalten. Und trotzdem, nach dieser Kontersituation quasi Gegenbewegung instant, kriegt Top nochmal eine Chance, kommt aber nicht richtig an den Ball nach einer Vorlage von Schmid. Und die Schlussphase ist ab da sehr offen. Also es gibt 7 Minuten Nachspielzeit und es kann in beide Richtungen scheinbar gehen. Aber ich habe trotzdem immer noch nicht den Glauben gehabt, dass irgendwer auf Werder-Seite in der Lage ist, ein Tor zu erzielen. Und irgendwie ist es für mich auch kein Wunder, dass die Schlussphase dann nochmal so offen wird, weil es liegen ja quasi 3 Punkte auf dem Tableau für nur ein Tor. Also es ist ja alles offen in der Sekunde. Und es ändert auch so viel für beide Teams daran, mit welchem Gefühl du in die Winterpause gehst. Das heißt, es wird wirklich in jede Richtung nochmal was versucht. Čović hat nochmal einen Alleingang. Dahm ist dann eine Sekunde früher als er am Ball, weil er sich wirklich direkt entscheidet, rauszukommen. Das war ein sehr cleverer Move leider. Wäre Čović eine Sekunde früher da gewesen, dann wäre es das Ding gewesen. In der 97. hat Augsburg dann fast den Lucky Punch, aber Tietz setzt den an die Latte. Ist ein schwieriger Kopfball auch. Und dann hast du direkt noch die Konterchance von Schmid für Werder, der beinahe den Siegtreffer erzielt. Und am Ende ist dann einfach die Zeit auch rum. Aber Wels wollte nochmal seinen Auftritt. Denn statt das Spiel abzupfeifen wie üblich, wenn einfach der Torhüter einen langen Abschlag macht, so wie Dahm in der Situation, wir haben die 98. wohlgemerkt, 7 Minuten Nachspielzeit waren angesagt, lässt er das Spiel einfach noch ein bisschen weiterlaufen, bis im Mittelfeld klar wird, wer jetzt hier den Ball hat und wer da nochmal in einen echt vielversprechenden Konter kommt von der Ausgangssituation, weil rechts wirklich einiges frei war und pfeift dann erst ab. Und dann gibt er nach Abpfiff Sugawara sogar noch Geld, der sich zu Recht darüber beschwert, dass der Herr nicht regulär einfach nach 97 irgendwas abgepfiffen hat, als Dahm den Abschlag macht, sondern den Spielern das Gefühl gibt, eine Situation gibt's hier noch. Und dann bereitest du diesen Konter vor und leitest den ein und dann pfeift er ab. Das ist einfach so frustrierend. Und dieses Gefühl beschreibt mein komplettes Gefühl für diese Partie.
Da hat sich, glaube ich, Tobias Stieler in unserem Spiel ein bisschen abgesprochen mit ihm, weil sowas Ähnliches hat sich bei uns auch am Ende zugetragen. Nicht ganz so überspitzt.
Dann kannst du mich ja nachempfinden.
Ja, kann ich, aber war nicht so dramatisch wie bei euch. Nur, dass man sich halt gefragt hat, okay, wie lange wollen wir hier eigentlich noch spielen, ohne dass irgendwer das für sich entscheiden kann. So,
das war aber auch ein bisschen.
Fair,
also so hat sich schon auch angefühlt.
Und dabei hätten beide Teams die Punkte ja gebrauchen können. Also bei Augsburg reden wir auf jeden Fall von Abstiegskampf, jetzt schon 14 Punkte auf dem 15. Und auch wenn ihr de facto Zehnter seid, sind das nur 3 Punkte Unterschied. Das heißt, ich glaube, beide Teams hätten extrem gut mit den Punkten leben können vor der Pause. Sollte nicht
ich
sein.
Ich glaube, am Ende des Tages kann man auch sagen, Werder kann glücklicher sein über diesen Punkt als Augsburg. Denn die Statistiken zeigen dann schon auch ganz klar, und das habe ich ja auch im Spiel ein bisschen gespiegelt, die besseren Chancen hatte der FCA. Die haben auf jeden Fall mehr getan offensiv dafür, um hier was mitzunehmen. Deswegen wundert es auch irgendwie nicht, dass am Ende der Man of the Match auf Werder Seite halt Mio Backhaus ist mit 6 Paraden.
Ja, das ist aber auch etwas, was man nicht hören möchte am Ende des Spiels. Also schön für ihn auf jeden Fall und verdient. Nur wenn der Torhüter Man of the Match ist, sagt das meistens überhaupt nichts Gutes aus über das Spiel. So, und das
er
gibt
wurde
ja
auch nach Abpfiff, glaube ich, von der Social-Media-Abteilung bei Werder dann gebeten, so ein Man of the Match-Selfie vom Gästeblock zu machen. Er hatte wenig Bock.
Kann ich absolut verstehen. Auch wenn ihr dann mehr die glücklichere Mannschaft wart, so trotzdem fühlt sich das ja nicht nach einem Punktegewinn an dann.
Also ganz ehrlich, egal wie dieses Spiel ausgeht, die Probleme sind nach wie vor dieselben und die machen mir Bauchweh für die ganze Winterpause.
Absolut. Trotz Bauchweh und trotz der Pause, die dazwischen liegt, ich möchte schon mal einen Tipp hören. Ihr empfangt Hoffenheim direkt im Januar. Wie sieht's aus? Bei denen läuft deutlich besser.
Eigentlich ja, dieses Spiel gegen Stuttgart heute, das 0-0, das verunsichert mich gerade ein bisschen. Aber ich sag dir, wie es ist, es gibt so viele Fragezeichen, die über die Winterpause sich klären könnten oder bestehen bleiben können. Es ist einfach schwierig, überhaupt einen Tipp abzugeben für diese Situation. Deswegen würde ich vorschlagen, wir warten die Winterpause ab. Und ihr bekommt von uns ein ganz, ganz kleines Snippet, wenn wir wissen, ob es noch Leihgeschäfte gab, weil Clemens Fritz hat ja scheinbar rausgefunden, dass wir doch noch ein Leihgeschäft tätigen dürfen. Das ist your fucking job to know that, möchte ich an dieser Stelle sagen. Also peinlich, wenn das nicht schon vorher klar war und man das durch Zufall erstmal rausfindet. Aber es gibt so viele Baustellen, von denen ich erstmal ein paar entweder beseitigt haben möchte oder wissen möchte, womit dealen wir überhaupt noch Anfang Januar. Das heißt, ich gebe jetzt keinen Tipp ab. Ihr kriegt eine ganz kleine Mini-Episode mit unseren Tipps im Januar.
Macht das, aber ich greife schon mal vorweg. Ich sehe kein Szenario, was euch retten wird. Ich sage, ihr kriegt so hart auf die Fresse. Aber mal sehen. Vielleicht werdet ihr ja noch gerettet von einem Leihgeschäft.
Oh, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was uns an dieser Stelle noch retten kann. Mich rettet nur der besinnliche Weihnachtsgedanke und die Perspektive, dass ich mich wirklich gar nicht, und ich meine gar nicht, mit Fußball beschäftigen werde, denn ich gucke jetzt nur noch Darts.
Aber mit Fußball beschäftigen ist eine gute Überleitung, denn bevor wir zu unserem Spiel kommen, möchte ich was Allgemeines beim HSV ansprechen. Ich habe nämlich Post bekommen, also elektronische Post von meinem Verein, denn es gab die Einladung zur ordentlichen Mitgliederversammlung 2026. Und wir müssen hier ein Problem ansprechen, das ist nämlich die fucking Terminierung, die an einem Mittwoch, dem 18. Februar um 18 Uhr ist.
Da sitzt du bis 3 Uhr nachts.
Ja, also erstmal in der Einladung steht schon, dass halt je nach Dauer und Behandlung der einzelnen Tagesordnungspunkte über halt 23.59 Uhr am 18. Februar hinausgegangen werden kann. Und deswegen gilt die Einladung halt auch für den 19. Nur, ich finde, das ist nicht so schlimm, dass man bis spät bleibt. Ich finde es schlimm, dass es unter der Woche ist und so eigentlich jeder arbeitende Mensch ein Problem hat, dort aufzutauchen, der morgens früh raus muss. Und ganz besonders die Leute, die nicht unmittelbar in der Nähe, weil das diesmal, glaube ich, am Volkspark irgendwo direkt stattfindet, die dort nicht in unmittelbarer Nähe wohnen. So alle, die nicht in Hamburg wohnen.
Unter der Woche nachts fahren die Bahnen ja irgendwann nicht mehr.
Ja, eben. Du hast keine Chance, da wegzukommen, wenn du nicht mit Auto unterwegs bist. Und auch dann bist du müde und kaputt nach stundenlanger Sitzung.
Auch nicht clever,
dort
dein Auto zu fahren, ja. Ich bin sehr froh, dass Werder das mittlerweile nicht mehr macht, weil das war auch eine Zeit lang so, dass die Mitarbeitendenversammlung, hätte ich beinahe gesagt, die Mitglieder in Versammlung, auch immer so abends angesetzt wurde. Und dann sitzt du da halt wirklich ewig bis in die Nacht.
Ja, es ist halt ultra problematisch und dann machst du es nicht mal an einem Wochenende irgendwie passend. So mit Spieltag abgestimmt oder whatever. So, und ich find's einfach schlimm, weil ich überlegt habe, ob ich da endlich mal hingehe und das auch mache, inspiriert auch von dir, weil du ja mal bei euch warst letztens, so. Aber ich find's schwierig, erstmal um 16 Uhr ist Einlass schon an einem Mittwoch, so, da hat auch nicht jeder Feierabend direkt und kann dort auftauchen, so. Dann am nächsten Tag, nachdem man bis nachts spät dort war, zur Arbeit irgendwie zu gehen. Und ich habe ja noch das Glück, ich wohne de facto noch in Hamburg, aber am ganz anderen Ende. Das heißt, dann muss ich um 2 Uhr morgens irgendwie gucken, dass ich nach Hause komme und ich habe kein Auto und die Bahn fährt nicht. Also werden wir sehen, ob das was wird. Aber mir tut es besonders leid für die Leute, die nicht in Hamburg wohnen. Und dann finde ich, kann man schon unterstellen, dass diese Terminierung dafür sorgt, dass du ganz viele Mitglieder kategorisch ausschließt. Und das geht nicht.
Kann man nicht, sollte man. Ich finde, das ist ein kalkuliertes Risiko, was Vereine zu ihrem Vorteil nutzen, indem sie ja auch ganz stark ablehnen, MitgliederInnenversammlungen digital anzubieten oder Abstimmungsrechte digital erwerben zu können als Mitglied, weil das ja in ihrem Sinne ist, weil der Großteil der Fans, wenn sie es schaffen würden, sich auch für diese Versammlungen so zu organisieren, dass Abstimmungsverhalten stattfindet, halt immer die Mehrheit in einem Verein haben. Das ist ja 50+1 und das ist nur ein weiteres Mittel von den Kapitalgesellschaften, die es im Profifußball ja gibt, also die AGs, diese Mehrheit zu untergraben, indem sie es den Leuten so schwierig wie möglich machen.
Eben, mittlerweile musst du quasi Urlaubstage nehmen oder dir irgendwie eine Fahrt organisieren oder ich will gar nicht wissen, wie das ist für welche, die einfach nur im Ballungsraum Hamburg wohnen oder ganz woanders und sich gerne beteiligen wollen würden. Das darf halt nicht so unzugangsfreundlich sein. Das ist furchtbar und da muss sich was ändern.
Ja, wird sich wahrscheinlich nicht, würde ich jetzt mal spoilern.
Nee, wird sich überhaupt nicht, garantiert nicht. Ja. Aber hat,
also
hat
die wird wahrscheinlich
aufgeregt.
Nicht gut besucht werden, die Mitglieder in Versammlungen. Dafür ausverkauft das Volksparkstadion am Samstagnachmittag gegen Frankfurt.
Absolut, Frankfurt hat geliefert, die haben die knapp 6.000 im Gästeblock vorgemacht, war auch zu erwarten.
Eigentlich Augsburg Heimbereich übrigens nicht ganz ausverkauft, hat der Kommentator so ganz leise am Rande erwähnt.
Wundert einen auch nicht irgendwo. Eigentlich ganz gute Gäste, die Stimmung gemacht haben, aber das Thema Raketen ist halt ein bisschen problematisch. Mhm. Und ich fand, da haben die Kommentatoren das ganz gut differenziert, weil die meinten, dass halt Bengalos, Pyro zu unterscheiden ist von einfachen Raketen und dass das halt ein anderer Schnack ist und dass die Raketen dann halt deutlich gefährlicher sind. Erstmal für die, die davon getroffen werden können und die, die es halt aus der Hand abfeuern. An der Stelle nochmal, Leute, passt
Was
bitte Silvester auf euch auf.
Intelligente Unterscheidung.
Ja, ich war richtig
Also
baff.
In den letzten Wochen bin ich echt überrascht, was so Kommentatoren Deutschland abliefert an Differenzierung bei Ultrakultur.
Ja, erleben wir irgendwie
hier, nicht alle.
Erleben wir hier eine Besserung? So, also Was? Ich war richtig stolz darauf, dass nicht einfach gesagt wurde, ja, alles der gleiche Dreck, alles Pyroaffen, so.
Chaoten.
Ja, genau.
Mein erster Fußballzug.
Das stehen jetzt auch nur so Twitter-Ultras. So. Na gut. Okay.
Rein ins Spiel.
Ja, rein in die Startaufstellung erstmal. Wir haben nämlich auch ein bisschen Verletzungspech zu beklagen. Nicht unter anderem auch im Training. Ich weiß nicht, ob Magath plötzlich aufgetaucht ist und dachte, wir machen Medizinball-Scheiße dort. Aber nicht nur hat Paulsen sich im Training in der Woche verletzt und das Sprunggelenk ist jetzt durch. Das heißt, der ist erst, keine Ahnung, März oder so wieder da. Das wird jetzt bestimmt 2 Monate dauern, bis der sich gerafft hat. Weiß ich nicht, ganz schön problematisch dort. Dompe hat's auch erwischt, der kann nicht wegen sein Achillessehnenproblem und...
Ja, das ist deutlich bitterer als der Paulsen-Ausfall. Weil wenn Paulsen bei seiner Quote bleibt, dann macht er halt auch erst in 3-4 Monaten wieder ein Tor. Dann ist er doch wieder da.
Ey, solange das gegen euch der Fall ist, ist das in Ordnung. Hat sich trotzdem irgendwo bezeichnet.
Ich würde mich immer noch so in Grund und Boden schämen, wenn das mein Derby-Torschütze ist. Ich sag dir ehrlich. Bleibe ich bei. Aber Miro Muheim hat sich seinen Startelf-Einsatz auch wirklich verdient, also allein schon im Derby gegen uns.
Absolut. Was richtig bitter ist, im Abschlusstraining hat sich Toruna Riga verletzt, das war, glaube ich, gestern direkt und dann wurde gecheckt, ob er heute noch weitermachen kann, aber der hat wohl eine Knieprellung, so wie ich das mitbekommen habe.
Ja, kann sich mit Boniface zusammen in der Reha treffen, können die ein bisschen Twitch-Livestream machen.
Ich würde es gucken. Soll ich, wie es ist?
Ich schwöre, ich auch. Ja, ich zumindest mal reinluschern, was so abgeht.
Nee, auf jeden Fall, die durften alle nicht mitmachen, zusätzlich zu den üblichen Verdächtigen à la Robert Glatzel und Co. natürlich. Das heißt, wir haben auch ein paar Änderungen in der Startelf natürlich. Guccioleisch, Willi Meffert und Vieira sitzen alle auf der Bank und dafür beginnen halt Mikel Bronsis, Rembeck, der zurück ist, nachdem er ja gelb gesperrt war, und Ryan Philipp und Rembeck. Segne ich ab, alles super. Mikel Bronsis hat mir schon in der Startaufstellung Bauchschmerzen gemacht und das sage ich nicht nur, weil er maßgeblich am Gegentor beteiligt war, sondern von Anfang an, der ist halt gegen den Ball so schlecht. Also ich will ihm wirklich nicht zu nahe treten, aber da muss man ein bisschen hinterfragen, ob der Bundesliga-Niveau hat.
So. Okay.
Ja, man
Leihen merkt halt, Boote im Winter?
Ja, weiß ich nicht. Wäre so einer der Kandidaten, wo es mich nicht wundern würde.
Fair. Es gab ja, kurzer Exkurs nochmal zu Werder, wegen dem Leihthema, auch so ein paar Gerüchte darüber, ob das für Keke Topp vielleicht eine Variante wäre, ihn im Winter in die Zweite zu verleihen für Spielpraxis. Für mich hängt das halt ganz doll davon ab, ob Werder es schafft, sich zu verstärken, was einen echten Neuner angeht, dass wir jemanden haben, der spielen kann. Und wenn du ihn dann verleihst, könnte ich es verstehen, weil es auch für ihn sicherlich doof ist, wenn du ihm wen vor die Nase setzt und dann hat er kaum noch Einsatzmöglichkeiten. Aber scheinbar sei das gar kein Thema bei Werder, ihn zu verleihen. Das fand ich spannend. Nur so kurz am Rande.
Finde ich wild, dass das aber kein Thema bei euch ist. Weil eigentlich, also klingt
das
alles
sagt für mich
danach.
Eigentlich nur, wenn du sagst, ja, Keke Topp verleihen ist für uns kein Thema, heißt das für mich
niemanden.
Der unausgesprochene Nebensatz ist, ja, weil wir auch einfach niemanden holen können.
Ja, 100%.
So. Und das
aber
macht mir richtig Bauchweh.
Aber zum Thema Laie, bitte, ich habe ein einziges, bitte, können wir Otto Stange zurückholen? Der war bei Elversberg, der hat denen geholfen, der liefert Spiel für Spiel, ist mir egal. Hol den Jungen zurück, wir brauchen irgendwen, der da vorne irgendetwas macht. Und es ist nicht Königsdörfer, der übrigens auch starten durfte. Wisst ihr alle mittlerweile, wie ich darüber denke? Und es hat sich absolut bestätigt.
Fair, ich glaube, der Junge hätte auch Bock, lieber wieder in Hamburg zu wohnen.
Ich denke auch. Also, wir gehen rein ins Spiel. Die Anfangsphase hatte gar nichts von Abtasten. Also, beide Teams waren null vorsichtig, aber auch null raffiniert. Das war für die ersten 20 Minuten ein Kick and Rush ohne Idee, aber auch von den Frankfurtern nicht. Also, das hat alles gewirkt, als ob die in der Mitte teilweise Berliner Hochball spielen. Weiß nicht, ob du das kennst, so dieses Kinderspiel.
Nee.
Also keine Ahnung, ob es dafür noch andere Namen gibt, aber wo man quasi den Ball einfach nur mega weit hochwirft und dann müssen alle davor wegrennen. So.
Aber was hat das mit Berlin zu tun?
Ich kenne nur diesen Namen. Ich weiß nicht, warum das so heißt. Wir haben das als Kinder so genannt. Auf jeden Fall, das hat alles so gewirkt, als ob die dort einfach nur spielen. Wer kann den Ball am meisten aus einer Gefahrensituation hoch irgendwo hin buxieren? Nicht mal mit Idee.
Na, das haben sie bestimmt noch so ein bisschen an sich hängen nach der Partie gegen Barca.
Das kann sein. Ich finde, du hast bei beiden Teams gemerkt, bei der Eintracht auf jeden Fall diese Dreifachbelastung, das hat denen richtig in den Knochen gehangen. Und bei uns einfach, dass wir vorne niemanden haben und dass die Hälfte des Teams verletzt ist. Und dementsprechend war die Anfangsphase auch nicht, das sind zwei Bundesligisten und einer davon ist ein Champions League-Teilnehmer, sondern das sind zwei Teams, die versuchen, eine Idee zu finden, indem sie Kick and Rush durchsetzen.
Mit
War
Ach
amüsant.
Und Krach irgendwas kreieren.
Eben, und mit Ach und Krach irgendwas kreieren bringt uns eigentlich auch direkt in die 19.
Ja, ich
Minute.
Hab's gesehen. Das passt sehr gut.
Passt sehr gut, wo nämlich Collins in der Verteidigung von den Frankfurtern einen absolut furchtbaren Fehlpass gespielt hat. Ich will ihn aber nicht allein in die Verantwortung nehmen, weil Larsson sah schrecklich dabei aus. Also erst, das war das Missverständnis par excellence. Dann konnte Sambi Lokonga abfangen und einlochen und keine Chance für Zetterer an der Stelle, aber hat mich gefreut, ihn mal wiederzusehen. Der hat ja auch eine Zeit lang eine große Rolle hier im Podcast gespielt.
Aber ich würde sagen, im Gegensatz zu ihm konnte Larsson das ja noch wieder gut machen in der Partie, deshalb da vielleicht Gnade vor Recht.
Ja, Larsson konnte da noch wieder was gut machen. Zum Thema Sambi Lokonga, er hatte letztens ein Interview, wo er das mit seinem Namen erklärt hat Und Sambi und Lokonga, wie wir schon festgestellt haben, sind beides seine Nachnamen. Und er meinte, auf dem Trikot steht Sambi, weil er einfach angefangen wurde, in seiner Profikarriere irgendwann so genannt zu werden. Aber für ihn ist es in Ordnung, wenn man ihn nur Sambi nennt oder Sambi Lokonga. Aber man soll das Sambi nicht einfach so weglassen. Deswegen, der Doppelname ist okay und das ein.
Ja. Ich hoffe, alle Bundesliga-Kommentatoren hören unseren Podcast, damit niemand mehr einfach nur Lokonga sagt.
Ich glaube, es ist dem geschuldet, dass das halt der letzte Nachname ist, dass sich viele danach richten wahrscheinlich. Aber er hat es jetzt klargestellt, deswegen sucht euch aus, ob nur Sambi oder Sambi Lokonga. Ich finde, das hat aber was beides zu sagen. Das klingt irgendwie heftig. Und genauso heftig war auch das Tor. Zu dem Zeitpunkt muss man sagen, es ging in Ordnung. Ich würde nicht sagen, dass sich eine klar stärkere Mannschaft zu dem Zeitpunkt rausgetan hat. Es war vielleicht ein bisschen bezeichnend für die Frankfurter, dass sie halt als Champions League-Teilnehmer nicht die stärkere Mannschaft sind gegen einen Aufsteiger. Nur, die haben ja direkt auch Ergebniskorrektur geliefert in der 27. Du hast es angerissen. Larsson kann nach einer guten Vorarbeit und einer Flanke von Brown nämlich das Tor erzielen. Heuer Fernandes keine Chance, Larsson taucht direkt vor seiner Nase auf.
Ja, aber da standen noch vier Leute drumherum. Er konnte einfach so in den 16er joggen und war so da. Absolut. Und keiner hat hingeguckt.
Es war erstmal Mikel Bronsis, der es nicht geschafft hat, nah bei Brown zu sein, weil eigentlich hätte der gar nicht zur Flanke kommen dürfen, wenn du mich fragst. Und El Fadli hat so sehr geschlafen und zugeguckt, während Larsson da reinrennt. Rennen ist ja sogar das falsche Wort. Joggen, wie du meintest. Genau, er ist da reingejoggt. Und dann, ja, das ist so, das ärgert mich, weil das wäre so leicht zu verteidigen gewesen, wenn man mit Kopf dabei gewesen wäre. Aber man hat sich einmal so überrumpeln lassen und dann ist es halt der Ausgleich. Und das ärgert mich, weil der Rest der ersten Halbzeit, und dafür spricht auch unsere Antwort direkt mit dem Aluminiumtreffer in der Gegenaktion, kann man argumentieren, dass das sogar mehr in unsere Richtung ging. Also ich fand stark gemacht den Rest der ersten Hälfte. Man hatte das Gefühl, da war mehr drin. Und auch wenn das 1-1 zur Halbzeit in Ordnung ging, wenn du ein Team hättest nennen müssen, was näher am zweiten dran war in Halbzeit 1, dann waren wir das. Und deswegen umso bitterer, wenn man da so den Gegentreffer kassiert.
Ich würde eingeschränkt mitgehen. Also ich finde, man kann schon sagen, dass ihr zumindest mehr Chancen hattet. Aber was die Qualität der Chancen angeht, kannst du es eigentlich gleichsetzen. Also zumindest, wenn man den Statistiken glaubt, die SofaScore liefert, denn die XG-Werte sind exakt gleich. Ihr hattet beide eine Großchance, aus der ein Tor entstanden ist. Also du kannst höchstens argumentieren, dass ihr aktiver im gegnerischen in der gegnerischen Hälfte wart und euch mehr Eckstöße rausgespielt habt, mehr Schüsse abgesetzt habt. Aber dafür muss man ja dann auch sagen, zweite Seite der Medaille, die zweite Hälfte ging einfach glasklar an Frankfurt.
Ja, absolut. In der zweiten Hälfte hat Frankfurt dann schon gezeigt, dass sie das besser verwalten können. Dann ging auch der Ballbesitz für die hoch. In Halbzeit 1 haben sie, glaube ich, ein oder zwei Torschüsse insgesamt und dann daraus das Tor gemacht, so während wir halt deutlich mehr hatten. Ja, ist wieder Story of our life. Wenn wir da irgendwen in der Mitte vorne drin hätten, der da ein bisschen glücklicher aussehen würde als Königsdörfer bei, dann call ich, jetzt hätten wir so viele Punkte mehr und wären woanders in dieser Tabelle, aber wir haben niemanden, der irgendwas macht. Und Königsdörfer sah auch in so richtig vielen Aktionen, wo Philipp sich so gut hervorgetan hat und auch Baldé wirklich starke erste Halbzeit gespielt, dafür, dass er sonst nicht gesetzt ist. Und Königsdörfer, der da wie so richtig ideenlos zum Mann am Ball hinrennt, statt sich frei zu spielen, wirklich. Also man merkt den Frust, man merkt, dass er auch keine richtige Spielidee hat und er wirkt wie in der Situation immer so drittes Rad am Wagen, statt wirklich Hilfe, der sich durchkombinieren kann. Deswegen,
und trotzdem habe ich irgendwie das Gefühl, auch wenn das ähnlich klingt wie das, was ja bei Werder problematisch ist vorne drin, was auch die Tormöglichkeiten angeht und einfach diesen einen Spieler, der dann die Dinger auch macht, dass bei euch das nicht so ein glasklares Thema ist, dass so alle Fans komplett danach schreien, es muss jemand kommen, sondern dass vor allem die Sehnsucht nach Robert Glatzel dadurch größer wird. Also das Handeln auf dem Transfermarkt, das sieht man bei Werder irgendwie mehr als irgendwie must have im Winter als bei euch.
Ja, wir haben es ja im Kader. Und ich bin mir eigentlich sicher...
Er ist ja
sicher,
da. Er kann ja, nur nicht laufen gerade.
Ja, eben, er ist halt da und er soll endlich mal fit werden. Muss man sehen, wie sich das entwickelt. Der Handlungsbedarf ist auf jeden Fall nicht so groß wie bei euch. Nur hilft uns halt auch nichts, dass faktisch gerade niemand da ist. So, das nervt. In der 60. by the way, nachdem die Eintracht stärker wird und immer mehr Szenen setzen kann und wir auch nun auf Konter angewiesen sind, kommt dein Liebling rein. Bakary Yatta darf Mikel Bronsis ablösen. Und Sumahoro bekommt das Vertrauen El Fadli gegenüber. Ich fand, der Wechsel ging in Ordnung. Das waren die beiden, die ich ja auch beim Gegentor allgemein in Halbzeit 1 als schwach eingeordnet habe. Deswegen völlig richtig dazu reagieren. Und ich glaube, ohne das wäre das auch in die andere Richtung ausgegangen. Nicht nur, weil Yatta auch teilweise bei so einem Ping-Pong-Spiel, wo die Eintracht, ich glaube, das war in der 77. drei Torschüsse hintereinander setzen konnte. Eins hat Yatta einfach mit seinem Sixpack abgewehrt. Ich habe seinen Bauch jetzt nicht gesehen unterm Trikot, aber muss er. Der hat sich einfach reingeworfen wie Heuer Fernandes selber.
Hier schon die Kicker-Schlagzeile. Eintracht scheitert an Yatta Sixpack.
Vielleicht hat er ja auch gar keins, vielleicht dichte ich ihm das jetzt auch an. So, aber mit seinem Bauch hat er das auf jeden Fall abgewehrt. Und ich finde, man hat gesehen, wie viel Wille da war, auch an den Defensivaktionen, auch an einem Vuskovic und einem Capaldo, den ich auf jeden Fall loben muss für diese Defensivarbeit. Und dann ist es umso blöder, dass wir uns nicht dafür belohnen konnten, als man dann den Konter ausspielen konnte, weil Vieira halt im Abseits stand. Leider wurde das Tor in der 80. zurückgenommen. Wäre richtig nice gewesen und die Frankfurter hätten sich so, wie sie verteidigt haben in der Rückwärtsbewegung, nicht drüber beschweren dürfen, aber fairerweise
im
muss man
Gesamtverlauf
auch sagen...
Im Gesamtverlauf schon. Ja, also wenn du dir die Gesamtstatistik schon anguckst und wie das Spiel in der zweiten Hälfte gelaufen ist, dann ist es schon die Eintracht, die sich mehr darüber ärgern muss als der HSV.
Auch generell müssen sie das ja, sogar wenn wir die klar bessere Mannschaft gewesen wären, das ist ein Champions-League-Teilnehmer, wir sind Aufsteiger, also das hätte niemals aus Eintracht-Sicht 1-1 ausgehen dürfen und dass wir da überhaupt noch so ein Abseitstor produzieren, das ist halt, also als Frankfurter wäre ich außer mir. Deswegen, so oder so, für uns ist es ein Win. Es fühlt sich gut an. Wir haben 2 Punkte geklaut von einem Champions-League-Teilnehmer. Ich gehe sehr, sehr glücklich in die Winterpause. Würde ich so,
das
hätte ich auch vorher
ich
so unterschrieben.
Ja. Für mich ist der Win daran, dass es wieder Zeiten gibt, in der eine Bundesliga-Konferenz einfach eine Partie beinhaltet wie HSV gegen Frankfurt.
Ich habe mich immer noch nicht dran gewöhnt, ne? Also diese Jahre in Liga 2 und ich will die zweite überhaupt nicht kleinreden, war
geprägt
wirklich...
Geprägt fürs Leben.
Ja, aber ehrlich, geprägt fürs Leben und das wird nicht mehr, keine Ahnung, gegen Magdeburg oder so antreten, sondern gegen Eintracht Frankfurt, Champions League Teilnehmer, das macht so Spaß. Und dass wir halt auch gegen Teams wie Stuttgart oder Frankfurt, insofern wir natürlich heim antreten, weil auswärts reißen wir nichts, dass wir da Stiche setzen können, fühlt sich so cool an. Das
leider gehören die Auswärtsspiele auch zu einer Bundesliga-Saison und die kann man nicht skippen. Deshalb, da wird noch ein Päckchen drauf zu packen sein. Wir gehen jetzt in die Winterpause und ich glaube, du mit einem besseren Gefühl als ich aktuell. Aber ich glaube, weder für euch noch für uns ist irgendwie Panik angesagt gerade.
Nein, ich denke, wir sind nicht in den Situationen, die man sich wünschen würde von den Punkten her. Aber das ist alles so ein engerer, klatterer Datsch da unten. Ich glaube, Potenzial für mehr ist da. Und das ist fußballerisch unser Fazit. Ich hätte noch ein paar Anmerkungen zu unserer Pause und zu den Festtagen, wenn du nichts mehr zum Fußball zu sagen hast.
Ich habe gerade so drüber nachgedacht, als du das geschildert hast mit der Situation, dass die Tabelle jetzt vielleicht nicht super rosig ist oder es auch einfach sehr enge Punkteverhältnisse gibt, die schon einem Sorgen machen könnten, dass aber trotzdem das also die Gesamtstimmung sowohl bei euch als auch bei uns eher so ist, ja, mal gucken, was der Winter jetzt bringt und welche Leute dann im Januar fit sind und auf dem Rasen stehen können. Und die Saison ist eigentlich so ein bisschen offen, was das Ende angeht. Da sehe ich aber irgendwie so genau das Gegenteil bei den Fans von Borussia Dortmund. Und deswegen wollte ich noch ganz kurz mit dir über das Spiel gegen Gladbach vom Freitagabend sprechen. Denn ich finde es hilarious, Dortmund-Fans dabei zuzuhören, wie sie sich brutal aufregen, obwohl für die ja eigentlich alles in die richtige Bahn gelenkt wird. Ob jetzt vom Schiedsrichter oder vom Spielglück. Die gewinnen das Ding 2-0 mit Ach und Krach. Also die erzielen den ersten Treffer in der 10. Minute durch Julian Brandt, von dem schon geredet wird, ob man den nicht mehr vielleicht abgeben sollte, weil Fans keinen Bock mehr haben auf ihn und Emre Can. Das war ja so ein großes Thema unter der Woche. Emre Can checke ich auch ein bisschen. Der lag in der Partie, glaube ich, dreimal am Boden und man dachte, er schafft es nicht mehr. Mhm. Also vielleicht ist die Zeit doch einfach reif. Aber du spielst dann 90 Minuten wirklich was zusammen, wo der Schiedsrichter zweimal richtig helfen muss. Sowohl bei dem Treffer von Julian Brandt gibt es eine Situation, wo man drüber sprechen kann, ob das ein Offensivfall ist und man das abpfeifen müsste. Da habe ich mir wirklich die Haare gerauft, als der Kommentator in der Partie meinte, ja, das, was Sie jetzt hier sehen, das sind nur unsere Bilder, also vom TV-Sender. Das hat der VAR nicht gesehen. Die Bilder liegen nur uns vor. Und ich dachte so, bitte? Wie kann es in Zeiten des VARs sein, wenn doch der Anspruch des VAR ist, jede Szene bewerten zu können, dass nicht jede Szene vorliegt? Also das ist doch die Voraussetzung. Das ist schon mal Thema Nummer 1. Aber zurück zu Borussia Dortmund. Die stehen auf Rang 2, die spielen eine solide Saison, aber die Art und Weise regt Dortmund-Fans so sehr auf, dass sie einfach ignorieren, dass Dortmund Ergebnisse einfällt und auf Platz 2 steht, weil sie es einfach so elendig scheiße finden, dass die da sich über 90 Minuten quälen und ja wirklich dieses 2-0 von Bayer wirklich so, so spät fällt. Es gab Phasen im Spiel, da war wirklich abzusehen, dass Gladbach hier gleich den Ausgleich macht. Und ich finde es lustig zuzugucken, wie Fans sich deswegen einfach so komplett verlieren, gedanklich.
Lustig ist das eine, manchmal nervt schon ein bisschen. Tragisch, weil Leute,
nervig, ja.
Ja, seid mal einfach froh, wo ihr steht und wie euer Team spielt. Also ja, natürlich gibt's Baustellen, haben wir auch. Und die Hälfte des Podcasts besteht ja auch manchmal darauf, dass wir uns über die Schiedsrichter aufregen, über die eigene Kaderzusammensetzung, dass wir auch manchmal bei Siegen kritisieren, was halt alles schief läuft und sowas. Ich check das auch. Aber bei euch, wirklich, euch geht's gut. Ehrlich, checkt mal eure Privilegien, ja, ab dort auf Platz 2.
Alles eine Frage der Perspektive. Ich könnte mir vorstellen, und ich danke Gott jeden Tag dafür, und mit Gott meine ich Fußballgott, dass ich kein Dortmunder geworden bin. Aber ich check auch, dass Dortmund-Fans einfach ein bisschen frustriert sind, wenn du guckst, was die Gesichter dieses Vereins sind, die da rumlaufen und was die manchmal so von sich geben. Also keine Ahnung, wie man die Position von Matthias Sammer nennt, aber wenn der in jedem Interview einfach draufhaut auf jede Entscheidung von Borussia Dortmund, obwohl er ja dazugehört in irgendeiner Funktion, dann finde ich das wirklich frustrierend als Fan. Und ich glaube auch, dass ein Watzke wenig Sympathiepunkte hat bei vielen Lagern im Fanbereich. Und dass halt auch einfach sehr viele unpopuläre Entscheidungen getroffen worden sind, was Kaderzusammensetzung und Co. angeht. Und Dortmund auch einfach ein paar verpasste Chancen auf dem Zettel hat, die einen schon frustrieren können als Fan. Und ich bin mir auch sicher, dass der Fußball, den Niko Kovac spielen lässt, nicht der ist, der so richtig Euphorie in einem auslöst. Aber er ist effektiv. Und das ist doch das Mindeste, oder?
Ja, und ich meine, du hast ja auf der einen Seite die Kritik an vereinsinternen Entscheidungen. Die verstehe ich zu 100% und da darf sich jeder Dortmunder gerne drüber beschweren, wie das gehandhabt wird, wie dort kommuniziert wird, wer welche Position inne hat. Und die Transferentscheidungen, wie du schon meintest, die sind auch grottig. Und auch der Transfersommer war ja eigentlich auch besorgniserregend bei den Dortmundern.
Ja, und dann fair. Hast du noch diese hässlichen Vereinsfarben. Ich check das schon, das ist alles scheiße.
Absolut, ich verstehe das auch. Aber das andere ist, Spiel für Spiel, du kannst, egal wie die Dortmunder spielen, die können 10-0 gewinnen, die können 10-0 verlieren. Du gehst in die Kommentare überall und du weißt, dass es auf irgendwas Externes geschoben wird. So, oder ja, dass ein Spieler die ganze Zeit getargetet wird. Also da ist wenig Reflexion, was das Taktische angeht. Und das ist das, was mich aufregt. Nicht, dass sie Probleme in ihrem Verein benennen. Das ist in Ordnung. So, das sollten sie auch weiterhin tun.
Mit Reflexion, glaube ich, haben wir mit Fußballfans eine Gruppe, die sind da nicht die Besten. Wir sind ja auch absolut Delulu in vielen Phasen. Aber vielleicht ist Reflexion ja mal ein nettes To-Do für die Feiertage und für die Zeit, in der man ein bisschen frei hat, ein bisschen besinnlich sein kann, falls ihr könnt, falls ihr nicht arbeitet. Wenn ihr arbeitet, haltet durch. Danke, dass ihr euren Job macht, der wahrscheinlich absolut systemrelevant ist, denn alle anderen, die es nicht sind, die haben wahrscheinlich frei. Genießt die freie Zeit, ob ihr Weihnachten feiert oder nicht. Genießt, dass die Welt ein bisschen stillsteht. Ich habe das Gefühl, zumindest bei mir sorgt das auch immer für ein bisschen Ruhe. Ich werde eine kleine Reise machen. Ich bin weg. Genieße ein bisschen im Ausland die Weihnachtszeit. Und ich glaube, du machst es dir besinnlich daheim.
Ja, genau. Ich halte hier die Stellung. Lena ist auf dem Außenposten dann aktiv. Und ich hatte eine Bitte. Lena hat da schon erwähnt, das Dankeschön an alle, die über die Feiertage arbeiten. Das ist natürlich sehr respektabel und danke dafür. Aber ich wollte einmal mit Blick auf Silvester mich an alle Haustierhalter wenden. Leute, seid für eure Tiere da, okay? Und werft keine Böller. So, Feuerwerk von mir aus, aber lasst die Finger von diesen Scheißböllern. Und wenn ihr Tiere habt zu Hause, die euch in euer Haus geholt habt, die euch vertrauen und die auf euch angewiesen sind, Partys könnt ihr jeden Tag im Jahr theoretisch haben und Spaß. Aber dieser eine Abend, seid für die da. Ich werde bei meinen Katzen sein. Das ist das Einzige, was ich dazu sagen kann. Das liegt mir ein bisschen am Herzen. Deswegen bitte knuddelt eure Haustiere von mir und schickt mir Bilder von denen. Von Hunden, Katzen, Vögeln,
Marie liebt
was auch immer ihr
Katzenfotos.
da habt. Ja, genau. Und
Mach
deswegen
das.
würde ich sagen, rutscht gut rein. Lena, du auch. Du hast
Du
bestimmt viel
auch.
zu erzählen, wenn du zurück bist.
Ich bin gespannt. Leider sind ja keine Partien. Also ich werde eine fußballfreie Zeit im Ausland auf dem Außenposten verbringen und keine Auswärtsspiele mitnehmen oder mir irgendwas angucken. Und ich glaube, das tut uns allen mal ganz gut. Also vor allem, liebe Dortmunder, bisschen Kopf waschen, ein bisschen abschalten. Guckt Darts, Leute. Darts richtig cool.
Ja, es ist halt auch eben nur die schönste Nebensache der Welt. Deshalb widmet euch ein paar anderen Sachen und frisch ins neue Jahr gerutscht, hört ihr dann uns wieder zum nächsten Spieltag. Und damit, tschüss, Lena.
Tschüss Marie, Merry Christmas.